China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Nach Deutschland. Willkommen zu China Webinar 2024, heute die erste Veranstaltung und wir benennen diese Webinar-Serie um in diesem Jahr in Talkshow Xiaolong Hu. Heute reden wir über Kernkompetenzen der chinesischen Technologiefirmen und ich bin Ihr Moderator heute. Ich möchte zunächst unsere Experten heute Ihnen vorstellen. Der Professor Peter Sachsenmeier, kann man sagen, das ist der Mann der ersten Stunde von Industrie 4.0. Er gehört Arcatec in Deutschland an und das ist auch der einzige Person, die ich bis jetzt getroffen habe, der in 2023 mehr nach China geflogen ist als ich. Ich bin 9-mal nach China, er hat tatsächlich 10-mal nach China geschafft und insofern hat er aus der Nähe sowohl in Deutschland, aber auch in China die Umwälzung der Wirtschaft in Europa und in China erlebt. Und weil er als Professor vieles gesehen und erlebt hat und vieles auch in den Rückspiegel schauen kann, vielleicht ist auch deswegen so, dass er deutlich schneller als wir auch nach vorne schauen kann. Und er sagt, Chinas Technologiekonzerne könnten ihre Dynamik verlieren. Das ist überraschend, vielleicht auch positiv für manche deutsche Technologiekonzerne. Und insofern ist es durchaus eine kritische Bemerkung. Er ist bei uns heute als Kritiker dabei, aber eine konstruktive Kritiker, so wie wir Professor ja immer kennen. Insofern hat er heute die Rolle eines Kritikers. Die zweite Expertin heute ist Miao Miao Ye. Und wir müssen unbedingt sie heute gewinnen, weil Miao Miao Ye arbeitet für Liaison Office von Hamburg. Wie wir alle wissen, Hamburg ist quasi die Visitenkarte von Deutschland und Liaison Office von Hamburg in Shanghai ist quasi die Visitenkarte von von Hamburg. Und wenn man schon über Visitenkarte spricht, weiß man, dass Visitenkarte ist deswegen auch wertvoll, wenn man auch viele Leute erreichen kann. Je mehr, umso besser. Und nur, das ist ein harter Kampf in China, Leute zu erreichen, Aufmerksamkeit zu gewinnen. So wie Miao Miao Ye ja gesagt hat, in der digitalen Welt ist der Wettbewerb noch intensiver als in der Realität. Und aber sie hat Erfolg. Sie hat Erfolg mit chinesischen Plattformen. Das zu schaffen in Shanghai, in China, Hamburg, ihre Produkte, ihre Kultur nach China zu bringen. Wir werden von ihr mehr erfahren. Insofern ist Miao Miao Ye heute eine Nutzerin. Als nächster Gast möchte ich unbedingt diesen jungen Herrn vorstellen, Lukas Tatke. Und wenn man vor 20 Jahren von Unternehmer denkt, hat man vielleicht das Bild Steve Jobs im Kopf. Wenn man heute von Unternehmer denkt, hat man wahrscheinlich ein Vorbild Elon Musk im Kopf. In 20 Jahren, wenn man von Unternehmer denkt, vielleicht denkt man an Lukas Tatke. Und zumindest arbeitet er sehr tatkräftig dran. Und er hat nicht nur jetzt allein, sondern ein Team, ein Gründerteam. Und mit einer Crowdfunding-Methode versucht er, seine Idee umzusetzen in China, auch basierend auf neue Technologie in der künstlichen Intelligenz-Bereich. Und ist das doch ein Kampf gegen die Windmühle? Fragezeichen. Wir beobachten, sagt er, es in China, Technologiekonzerne investieren Milliarden von Werbegeldern in neue Märkte. Man hört Bewunderung raus, man hört jetzt keine Frustration raus. Er ist bei uns quasi der Unternehmer, besser gesagt der Kämpfer. Der letzte Gast, den wir jetzt haben, ist Qinhao Su. Und Qinhao Su sagt, mit KI oder weitere chinesische Apps wie Temu und TikTok kann Generation Z besser verstanden werden. Ich würde sagen, der Qinhao Su ist quasi wie ein Philosoph. Warum? Er vermittelt mit seiner Firma Siwan auf E-Commerce-Plattformen zwischen Deutschland und China. Mit seinen Worten hat er gesagt, er möchte gerne eine andere Perspektive China, Europa zu zeigen. Und umso bemerkenswert ist das, wenn man bedenkt, er kommt aus Taiwan. Also vielen Dank, dass unsere Experte heute Zeit hat. Dankeschön für die Teilnahme. Ich steige ein gleich in die Diskussion. Und als Einleitung möchte ich das Bild euch und Ihnen zeigen. Und wir haben man kann sagen, eine regelrechte Welle von Berichten über eine von diesen mehreren chinesischen Technologie-Apps. In dem Fall habe ich jetzt Temu ausgesucht. Wenn man jetzt in ZDF Mediathek Temu klickt, kriegt man unheimlich viele Berichte über die neue Applikation aus China. Und Temu hat innerhalb von kürzester Zeit viele neue Nutzer gewonnen. In den USA zum Beispiel binnen einem halben Jahr hat Temu fast die Hälfte neue Nutzer gewonnen wie Amazon in den letzten 20 Jahren. Und kein Wunder, dass durchaus immer mehr kritische Berichte über Temu gibt in Deutschland, vielleicht im Umkehrschluss, vielleicht auch, weil Temu gerade sehr erfolgreich unterwegs ist in Deutschland. Wir wollen nicht nur kritisch über Temu sprechen, über chinesische Konzerne, vielleicht auch möglich unfaire Wettbewerbssituationen oder gar andere Geschäftsmodelle, die in Europa nicht gewünscht ist, sondern wir wollen hier die Chance nutzen, mit unseren Experten zu diskutieren, was kann man daraus lernen für die europäischen Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen? Dazu haben wir unsere Experte an Bord geholt. Meine erste Frage geht an Qinhao. Qinhao, du bist ja als E-Commerce-Unterstützer gerade dabei, auch ein anderer Technologiekonzern aus China, Alibaba, zu helfen, in Europa Fuß zu fassen. Vielleicht kannst du uns etwas näher bringen über die aktuelle Situation von Alibaba heute und die strategische Positionierung von der Sparte, wo du ja auch unterwegs bist.
Ja, sehr gerne. Und vor allem auch danke für diese Runde, dass ich dabei sein darf. Alibaba hat bereits schon sehr erfolgreich ein paar Geschäftsbereiche in Europa aufgebaut. Insbesondere in der DACH-Region ist natürlich sehr bekannt, dass Alipay 2018, 19 schon hier verfügbar ist. Das ist eines der größten Zahlungstechnologie aus China, vergleichbar mit Apple Pay. Alibaba hat auch ein Team hier, die auf Retail, auf Hersteller und Markenprodukte zugehen. Und das wäre eben im Tmall-Bereich, also im B2C-Bereich. Womit jetzt Alibaba sich zu kämpfen hat, ist ihre B2B-Plattform auf die vordersten Front zu bringen, weil davon kennen noch zu wenige Hersteller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Man hat jetzt noch im Mindset den Eindruck, dass man von Alibaba nur einkauft und zwar günstig aus China oder Produkte aus China herstellen lässt. Aber man vergisst, dass Alibaba.com an sich ein Marktplatz ist, wo man als Hersteller, auch Produzenten dort sich listen lassen kann und dort aus eben auch in die Welt vernetzen kann und auch exportieren kann. Zum Schluss ist Alibaba natürlich auch hier mit Alibaba Cloud vertreten. Da gibt es auch Serverzentren in Deutschland und europaweit, wo sie natürlich auch dementsprechend GDPR-konform sind und ISO-zertifiziert sind.
Ja, dazu spontan nochmal eine Frage an dich, Qianhao. Wenn wir jetzt Temu und Alibaba nehmen, beide sind ja Online-Plattformen und meistens sind die Warenströme so aus China, also produziert in China, exportiert nach Europa. Welche Unterschiede siehst du da in dieser beiden Plattformen?
Ja, also der wesentliche Unterschied bei Temu ist das Geschäftsmodell, ja, und vor allem die Art und Weise, wie sie an ihre Zielgruppe herantreten. Also Temu ist in erster Linie nicht nur eine einfache E-Commerce-Plattform, es ist auch eine Social-E-Commerce-Plattform, sprich die Temu kommt ja von Pinduoduo. Pinduoduo ist eine Plattform in China, wo sie sehr stark auf Group-Buying, also im Gruppeneinkauf, spezialisiert haben. Und Temu ist so etwas wie eine Plattform mit Gamification, mit Spiele, mit sehr niedrigen Preisen ausgestattet und vor allem für die jüngere Zielgruppe gedacht. Und es ist deshalb so populär, weil man den Zwischenhändler eliminiert hat. Ja, also die Hersteller aus China verkaufen es direkt an die Endkunden in Europa. Und das ist der wesentliche Unterschied, weil Alibaba hat zwar E-Commerce-Plattformen aufgebaut, aber das sind noch Händler, die auf diesen Plattformen agieren. Ja, und die über die Alibaba-Ökosysteme an den Endkunden herantreten. Aber Temu ist allein als Plattformbetreiber, organisiert das Ganze und verkauft es direkt an den Endkunden. Das ist der wesentliche Unterschied. Man spricht jetzt auch hier vom Factory to Customer oder einfach von Manufacturer to Customer.
Verstehe. Das heißt, von der Warenströme gibt es keine Unterschiede, aber eher die Betreiber. Das eine ist mehr die Fabriken selber bei Temu und das andere ist dann die Händler, die vielleicht schon länger auf Alibaba tätig sind, jetzt mehr direkt in Europa sozusagen selber in europäische Plattformen da vertreten sind. Verstehe. Hat das auch irgendwie mit der Trend zu tun, weil China hat deutliche Überkapazität aktuell. Und weltweit redet man doch über Decoupling als eine globale Trend, auch geopolitische Trend, vielleicht gar nicht so ganz natürliche wirtschaftliche Trend. Insofern kann man so sagen, dass der Druck, die Überkapazität in Europa zu verkaufen, wird umso größer in den nächsten Jahren.
Das stimmt auf jeden Fall. Also ja, Produktionsüberschüsse ist ein Problem in China. Seit vielen Jahren jetzt schon. Deswegen hat man ja hier zum Beispiel One Belt, One Road Projekte initiiert. Man hat jetzt auch geschaut, dass man hier vermehrt die Produkte vertreibt. Und Temu passt dann genau in diese Lücke hinein. Ja, ich glaube, bei Temu, also meine persönliche Meinung, bei Temu geht es gar nicht wirklich um E-Commerce-Umsätze, sondern bei Temu geht es hier um günstige Ware zu vertreiben und über die KI Daten an ihre Nutzer zu gewinnen und zu generieren. Um natürlich jetzt in meinem Slogan die jüngere Konsumenten oder Menschen, ja, also User, zu verstehen, was sie bewegt. Ja. Und das ist auch natürlich auch ein wesentlicher Merkmal, dass Temu das verstanden hat, sich so wahnsinnig gut an lokale Märkte anzupassen über ihre KI-Technologien.
Verstehe. Also vielen Dank. Stichwort KI, da wende ich natürlich sofort an Lukas. Ich habe vorhin in der Anmoderation nur kurz erwähnt, du machst deinen Businessplan oder beziehungsweise ein neues Geschäftsmodell basiert auf KI-Technologie. Vielleicht kannst du hier einfach die Chance nutzen, in kurzer Form dein Geschäftsmodell kurz zu erläutern, bevor wir noch weitere Diskussionen fortfahren.
Ja, sehr gerne. Ich denke, durch ChatGPT und den ganzen Hype um das Thema wissen die meisten Leute, dass das Thema KI aktuell ein super heißes Thema ist. Das war schon vorher so mit Machine Learning, dass schon seit jeher diese großen Tech-Plattformen verschiedene Arten von KI genutzt haben. Jetzt durch diese neuen Large-Language-Modelle wird das Thema quasi noch spannender. Und dort geht es darum, vor allem, wer hat die besten Daten Und dieses spielt natürlich diesen chinesischen Plattformen auch voll in die Hände, dass ein Temu, das heißt die Mutterfirma von Temu Pinduoduo, hier in China schon eine bestehende App hat mit 800 Millionen Usern. Das heißt, schon wahnsinnig viele Daten haben, aus denen sie lernen können. Und das ist eben auch der Grund, wieso sie dann mit Temu eine neue Plattform haben, die auch in anderen Märkten einstieg wie eine Bombe, weil sie eben schon so viele Informationen haben, um da wirklich ein Produkt zu bauen, was dann sofort das Interesse der jungen Gen Z auch in anderen Märkten ansprechen kann.
Mhm. Das heißt, wenn man gut, das ist ja die Temu und Pinduoduos Geschäftsmodell bzw. die Technologie. Und was ist eure Geschäftsidee?
Richtig. Was wir machen, ist deutlich anders. Wir arbeiten hier im chinesischen Markt mit größtenteils deutschen Mittelständlern zusammen und bauen dort zusammen hier in China erste KI-Anwendungen. Oftmals geht es darum, dass wir KI-Modelle nutzen, um unstrukturierte Daten zu strukturierten Daten zu transformieren. Das heißt, von PDF-Dokumenten, von Word-Dokumenten, von Mails, da quasi automatisiert Daten rauszuziehen. Das heißt, wir sind im generellen Feld der Digitalisierung und fokussieren uns hier eben auf das Nischensegment der deutschen mittelständischen Firmen.
Das heißt, ihr nutzt chinesische KI-Technologie. Kannst du da uns eine kurze Status quo geben zu KI-Technologie in China? Vielleicht auch gerne auch noch ein bisschen im Vergleich zu ChatGPT. Da bist du ja der Experte
hier. Ja, hier in China sehen wir auch aktuell eine wahnsinnige Dynamik. Es wird wahnsinnig viel in diese Themen investiert. Wir sehen die großen Tech-Konzerne wie ein Alibaba, wie ein Tencent. Diese bauen eigene Modelle. Es gibt viele Universitäten hier in China, die Modelle bauen und viele probieren eben gleichzuziehen mit den Modellen von OpenAI in den USA. Und das Spannende ist, dass hier man sich voll auf die chinesische Sprache fokussiert, aber auch immer für Englisch mittrainiert. Das heißt, es gibt keine Modelle, die nur im Chinesischen trainiert werden, sondern immer quasi die Kombination von Chinesisch und Englisch. Und diese Modelle wird für uns ganz klar sein, das werden die Modelle, die in Zukunft in China laufen werden. Und wir haben die feste Vision, dass in Zukunft oder mittelfristig nur chinesische Modelle in China laufen, aber dann quasi auch für die chinesische komplexe Sprache optimiert sind und dort dann auch irgendwann die westlichen Modelle in Bezug auf die chinesische Sprache deutlich outperformen können.
Mhm. Ich verstehe quasi bilingual schon von Kind an, das zu erzielen. Unterscheidet das die Technologie mit ChatGPT nur, was die Sprache angeht? Sprache, denke ich, das ist ja so wie bei Menschen, ist das, was man als Input und Output nennt. Aber das Rechenzentrum, wie ist da der Unterschied? Gibt es da auch Unterschiede?
Richtig. Natürlich sind die chinesischen Modelle komplett gehostet in Mainland China. Und das macht es dann quasi auch für viele unsere Kunden interessant, dass sie eben sagen, hier in China, Cross-Border Data Transfer ist ein Riesenthema. Man möchte oder man hat in den letzten Jahren gewillt, IT-Systeme separiert, um eben sicherzustellen, dass die wichtigsten personenbezogenen Daten in den Landesgrenzen von China bleiben. Und das ist eben auch für das Thema KI wichtig, dass man dort auch Modelle nimmt, die hier vor Ort laufen und eben keinerlei Daten rausschickt, was dann wiederum zu großen rechtlichen Konsequenzen führen kann.
Ja gut, das sagst du, das sind die Informationsaustausch und die Rechenzentren sind getrennt. Das habe ich auch verstanden. Aber wagst du mal so einen Technologie-Vergleich zu machen? Also ein Stichwort, ich habe von Wolfgang hier, der Bestseller, Autor erfahren, er hat ein neues Buch, im März kommt es raus, Technologiekrieg zwischen USA und China, wo bleibt Europa? Gute Frage, ich glaube, gibt es keine Antwort. Und er hat gesagt, er hat, glaube ich, knapp 10 Technologie verglichen und da ist pari-pari ungefähr die Hälfte Technologie führt China, die Hälfte der Technologie führt Europa. für China, USA. Was ist deine eigene Bewertung? Du hast da sicherlich eine ganz gute Möglichkeit zu unterscheiden, zu vergleichen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich persönlich würde das aktuell noch ein bisschen anders sehen, dass quasi diese ganze wichtige Entwicklung von Large Language Modellen hier in China auch teilweise ein wenig verschlafen wurde und dass man da auch überrascht war durch die Fähigkeiten und die Marktnachfrage von ChatGPT und dass dieses Event hier zu massiven Investments geführt hat und man aktuell ganz klar sagen muss, dass auch in chinesischer Sprache in allen Leaderboards die Modelle von OpenAI weiterhin führend sind. Aber da werden wir bald das Aufschließen sehen. Und wir sehen hier auch spannende Entwicklungen, dass auch viel gemacht wird in Bezug auf der Verarbeitung von Fotos und von Videos. Da sehe ich China auch auf einem ganz starken Weg, da auch in naher Zukunft aufzuschließen und teilweise auch den Westen zu überholen, vor allem was die Verarbeitung von Videos und AI angeht.
Ja, danke für die Bewertung. Ich glaube, das ist nicht nur diplomatisch, aber auch sehr logisch erklärt. Ich freue mich sehr, dass der Peter endlich bei uns ist. Peter, dein Auftritt ist gelungen und ich habe dich schon vorgestellt. Insofern werde ich gleich mit meiner Frage starten. Ja, viele Grüße nach Deutschland, nach Bremen. Und zwar, wir reden ja die ganze Zeit mit Lukas über Technologie und du hast, wie die Zuhörer hier schon wissen, mehr als ich in China gewesen in 2023. Und wie ist eigentlich die Technologiekompetenz oder Technologiekompetenzentwicklung Status aktuell in China? Früher wissen wir, das ist doch ein Staatsmanöver oder Unternehmen, dass viele Studenten ausgebildet werden. Es gibt Staatsvorgabe, Innovation zu betreiben und auch wie sagt man Innovation betreiben zu müssen. Und wie ist heute? Wie ist 2023, 2024?
Also, könnt ihr mich hören? Wunderbar. Das freut mich. Also, ich war einige Zeit lang der Schatten-CEO einer sehr großen Unternehmensberatung. Und da gab es einen Spruch, der hieß: Masse schiebt. Das heißt, wenn ganz viele Leute an einem Thema sind, unabhängig vom Stand, dann schiebt die Masse dieses Thema nach vorne. Und das ist natürlich in China auch der Fall. Also ChatGPT hat ungeheuer angeregt. Und jetzt, also ich freue mich, dass Lukas jetzt dabei ist. Ich habe ihm schon geschrieben, dass wir uns dringend auch unterhalten müssen. Ich denke, zunächst mal ist es so, dass bei Themen nach vorne gearbeitet wird, die sowieso schon Teil der Kompetenz der großen chinesischen Unternehmen sind. Also von meiner Arbeit mit Huawei weiß ich, dass zum Beispiel Huawei sehr große Language Models, Foundation Models hat, Basismodelle hat im Bereich Bergbau, im Bereich Eisenbahnen und natürlich auch im Bereich der so freundlich öffentliche Sicherheit heißt. Also Masse schiebt da. Ich bin, aber wie immer, gibt es da auch ein differenziertes Bild. Genau wie bei uns in Europa auch. Es gibt einige herausragende Unternehmen, aber es gibt auch viele, die versuchen, sich in dieses Thema einzuklinken. Die Pandemie und die nachfolgende Problematik, die Märkte neu zu ordnen, hat natürlich auch dazu geführt, auf der einen positiven Seite, dass ganz viele neue Märkte erschlossen wurden, auf der anderen negativen Seite, dass Dinge sich verzögern.
Ich gebe dir eine Beobachtung, die ich jetzt im letzten Jahr auch gemacht habe, nämlich in der öffentlichen Hand in China herrscht gerade Geldmangel. Und früher hat man sehr viel von der Staat in solche Technologie gepumpt. Aber Technologie ist ja, also im weitesten Sinne, nicht wirklich direkt wertschöpfend. Und wie werden diese Aktivität heute finanziert?
Ja, das ist, da habe ich jetzt gesehen, dass tatsächlich der private Sektor, der ja mit ungeheurer Lust hauptsächlich in Immobilien investiert hat, das schien eine lange Zeit eine nicht zu stoppende Geldmaschine zu sein, dass der jetzt ablöst. Also ich bin der Strategieberater eines neuen Instituts, das man unter DeepSim AI findet. Und dort ist es so, dass der Staat nur noch eine ganz, ganz geringe Einschuss an Geld geleistet hat, aber private Investoren dem Forscher und Verwirklicher von Ideen, der verwirklicht auch welche, Geld gegeben haben. Also ganz neue Entwicklung, dass die Leute merken, ja, es geht nicht mehr ganz so und sie sind trotzdem bereit, etwas zu investieren.
Sie sind trotzdem bereit, etwas zu investieren. Das ist ja quasi Unternehmertum. Also worauf hoffen Sie das?
Ja.
Das sind dann private Unternehmer und kennst du Erfolgsfälle oder kennst du daraus erfolgreiche Transformation von dieser Investition in Technologie oder in Innovation in Businessmodell? Oder ist es wiederum eine andere Art chinesische Geschäftsmodelle, nur Investitionen, um das hübsch zu machen, um später vielleicht IPO zu erreichen?
Ja, also dieses Thema IPO ist immer noch ein Thema. Wir sehen da eine kleine Begrenzung. Komme ich gleich nochmal drauf, müssen wir auch, ist auch wichtig. Aber ich sehe da tatsächlich, dass das in privaten Händen befindliche Kapital versucht, jetzt andere Investitionsformen zu finden, die auch lukrativ sind. Also zusätzlich zu Immobilien. Zum Kapital muss man noch etwas sagen. Wir haben eine ganz dramatische Änderung bei der Eigenkapitalausstattung von chinesischen Unternehmen. Da müssen jetzt anders als früher, früher war es so, dass man ein Eigenkapital angab, das konnte ja auch im Fantasiebereich sein, also Milliarden. Heute muss dieses Eigenkapital innerhalb von 5 Jahren eingezahlt werden. Und aus meinem eigenen Hintergrund an einer Universität in Wuhan kann ich sagen, wir haben als Teil des Kautaus zu diesem Unternehmertum in China Hunderten, aber Hunderten Studenten geholfen, eigene Firmen zu gründen und haben selber auch als Universität mehrere hundert eigene Firmen. Und ich bin ganz sicher, im Moment fallen überall Haare aus, weil wir in all diesen Firmen versuchen müssen, das Eigenkapital zu erlegen. Und das heißt konkret, dass wir überall in allen Firmen das Eigenkapital heruntersetzen werden.
Ja, verstehe. Ja, wir sind ja, ich erinnere uns noch mal ein bisschen an unser Thema. Wir kommen über Temu und Alibaba, weil wir glauben, wir sollen nicht nur daran kritisieren, was die chinesischen Player quasi an Vorteil haben, an Wettbewerbsvorteil, sondern nur gucken, was haben sie da an echten Kompetenzen, die sie mittlerweile aufgebaut haben. Und da höre ich raus, so was du gesagt hast, sie investieren tatsächlich viel in die Technologie, in Innovation. Das ist ein Unternehmertum. Ob das Geschäftsmodell dahinter wir alles transparent sehen können, das wissen wir nicht. Vielleicht steckt doch IPO dahinter, aber letztendlich ist auch ein Unternehmertum. Investieren in Innovation, das ist ein Unternehmertum. Vielleicht ist das eine Kompetenz von der chinesischen Unternehmen, schrägstrich chinesische Unternehmer. Ich erinnere mich heute ich bin ja gerade in China, ich gucke die Nachricht aus Deutschland immer einen halben Tag verzögert. Heute Morgen habe ich die Nachricht von gestern quasi Deutschland gelesen. Ich sehe, wir haben auch welche von der Haushaltsgerätbranche dabei. Und so zumindest einer der Traditionsunternehmen, Miele, hat angekündigt, ungefähr ein Zehntel der Mitarbeiter zu entlassen. Unter anderem ein Werk in Waschmaschinensparte wird geschlossen, sondern nach Polen verlagert. Gut, dass sie nicht nach China verlagern, dann gibt es natürlich Krieg. Aber das ist natürlich auch ein Bereich, wo chinesische Wettbewerb deutlich stärker geworden ist. Man muss schon wirklich ein Schritt, vielleicht auch zwei Schritte in die Zukunft schauen, wie muss man sich auch positionieren. Darum geht es ja auch heute unsere Sendung. Insofern total wichtig. Ich würde aber sozusagen zu der Nutzung chinesischer Technologie kommen, und zwar zu Miao Miao. Ich würde gerne von dir verstehen wollen, dass du hast ja Social Media Plattform aus China genutzt. Klar, du bist in China, du nutzt diese Plattform, um erfolgreich chinesische Nutzer zu erreichen. Wie ist es die Erfahrung oder mit Neudeutsch Customer Experience?
Ich glaube, die Social Media Plattformen sind für die deutschen Unternehmen, die neu in den chinesischen Markt eintreten möchten, ganz wichtig. Erstmal sich diese Unternehmen sich selbst zu präsentieren in China. Wir haben in China WeChat als das meiner Meinung nach das wichtigste Plattformen, Social Media Plattformen. Am Anfang nur für Privaten, aber jetzt auch für öffentlichen Unternehmen. Die WeChat dient als die Funktion wie eine offizielle Webseite, und die ersten Kontaktpunkte von einer Firma und von ihren Kunden. Das ist erstens. Zweitens, WeChat ist eine sehr wichtige Plattform wie ein Newsfeed. Das heißt, man schickt wichtigste Nachrichten in Branche von dem Unternehmen da, und die Kunden können auf WeChat die aktuellen Trends in bestimmten Bereichen halten, und deswegen WeChat kann man auf jeden Fall nicht verzichten. Ja. Mhm. Und wir aus einer offiziellen Vertretung von der Stadt Hamburg und auch von anderen Institutionen in Hamburg, zum Beispiel Hamburg Kammer, Hafen Marketing, Hamburg Invest, HHT, in verschiedenen Bereichen haben unsere offizielle WeChat-Account seit 2014 schon geöffnet. Und es gibt eine Zeit, dass wir sehr schnell unsere Follower gewinnen. Aber jetzt in diesem Jahr, die Steigerung geht sehr stabil. Das heißt, wir gewinnen in diesen Jahren nur stabil unsere Follower. Aber unsere Artikel sind sehr gut gelesen, weil wir auch in verschiedenen Bereichen tätig sind, zum Beispiel im Hafen, in Wirtschaft, aber auch in kultureller Bildung und Tourismus.
Und wie ist da eure Erfahrung? Also du bist ja schon über 10, vielleicht 12 Jahre schon bei der Liaison Office. Und wie ist da der Vergleich zwischen mit dieser Social Media und ohne Social Media Plattform? Erlebst du da tatsächlich einen engeren Austausch mit dem Publikum, und mit dem habt ihr deutlich zunehmende Anfrage durch diese WeChat-Plattform? Oder wie bewertest du den wirklich Mehrwert von dieser Nutzung?
Ich denke, in China muss man ein WeChat haben. Hat jeder ein WeChat? Du hast früher schon von der Visitenkarte geredet. Die QR-Code unserer Accounts ist auch wie unsere Visitenkarten. Zum Beispiel, wenn wir auf einer Messe sind oder auf einem Event sind, wir geben immer unser QR-Code von unserem WeChat-Account. Das ist sehr wichtig. Ja, deswegen kann ich muss sagen, alle Unternehmen sollte ein WeChat-Account haben. Ich habe auch geguckt, wie die zum Beispiel von anderen deutsche Institutionen oder europäische Institutionen, zum Beispiel die Nordrhein-Westfalen oder die Berlin und London, die haben auch eigenes sozusagen Social Media Account, nämlich WeChat Account. Fast jeder Bundesländer hat dieser Account. Das unterschiedlich die Unterschiede ist hauptsächlich sind diese Account nur auf wirtschaftliche Bereich. Zum Beispiel vom Nordrhein-Westfalen sie veröffentlichen ein oder zweimal pro Woche Nachrichten im Wirtschaftsbereich, wichtige Projekte oder neue Trend oder Technologien. Aber wir sind auf verschiedenen Bereichen tätig. Aber wie gesagt, die WeChat-Account ist ein Visitenkarte in China, würde ich sagen.
Ja, ihr seid ja schon in China physisch vertreten und ihr nutzt zusätzlich WeChat, aber einige Städte, auch wenn sie sehr schön sind, ne, sind noch nicht in China vertreten. Da wende ich mich jetzt gerade an Chenhao und du bist quasi ein externer Dienstleister für viele Gemeinden. Ich muss dazu sagen, du bist in Österreich und deswegen auch für österreichische Städte und Gemeinden tätig. Und wie ist da eure Erfahrung, um diese chinesische Plattform zu nutzen, um Marketing für die Städte und Gemeinden Österreich zu machen?
Ja, also danke für die Frage. Also auf jeden Fall, ich kann das nur unterstreichen, dass WeChat ein sehr wichtiges Tool ist, ja, also in den Social Media Mix für ja, Unternehmen oder Gemeinden oder natürlich für Institutionen sehr wichtig, ein Kanal nach außen. Worum es geht, ist einfach, dass man hier chinesische Leser und chinesische User erreichen will. Ja? Und das kann man ja über verschiedene Apps, die derzeit global sehr erfolgreich sind, wie Temu und TikTok, die auch natürlich aus China kommend und von China entwickelt worden sind, oder auch global verteilt wurde. Ja, und das müssen wir jetzt mal unterstreichen, dass das sind einfach in der Geschichte, ist es noch nie vorgekommen, dass chinesische Apps global so eine erfolgreich sind wie Temu und TikTok. Und zum Beispiel nehmen wir TikTok her. TikTok ist hat jetzt die Popkultur beeinflusst, global. Ja, also die Einführung von Kurzvideos hat sich etabliert. Ja. Die anderen Plattformen haben auch nachgemacht, wie YouTube und dergleichen, ja. Und was ist so besonders an TikTok? Weil sie eine algorithmische Personalisierung haben da drinnen, ja, um eben jedem Nutzer genau das Video zu zeigen, was sie gern sehen, ohne dass sie wissen, dass sie es vielleicht gern sehen, ja. Und das ist auch der Vorteil davon, dass TikTok mit Innovationen arbeitet. Ja, und das ist auch etwas, was wir aus Europa lernen können, dass wir ständig neue Technologien ausprobieren, experimentieren und darin agil werden, ja, schneller mal neue Ansätze zu adaptieren, auszuprobieren, was funktioniert, bleibt, was nicht funktioniert, wird optimiert. Das ist der chinesische Weg, ja, um diese Apps zu entwickeln und auch natürlich weltweit zu verbreiten. Und jetzt komme ich zurück auf Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ist natürlich, wir haben mit WeChat Salzburg ausgestattet. Wir haben damals ein paar touristische Attraktionen über WeChat kommuniziert. Wir haben auch gemerkt, seitdem es TikTok gibt, hat sich dieser Usability, also der Customer Journey, mehr vom Text zu Video oder zum Audio verschoben. Ja? Das heißt, die Menschen sind nicht mehr so begeistert, jetzt hier, sagen wir, einen Artikel jetzt von Anfang bis zu Ende durchzulesen, ja, wo man jetzt hier vielleicht 10, 20 Minuten für einen Artikel benötigt, sondern man ist schon so verwöhnt von Kurzvideoformaten, dass man sehr schnell auf die Inhalte kommen will und wissen will, okay, worum geht es eigentlich jetzt hier in Salzburg? Wo kann ich da in die Bergbahnen einsteigen? Wo kann ich zum Beispiel Skifahren gehen? Wo kann ich jetzt in ein Museum reinhopfen? Und das sind einfach so Themen, die man über Videos sehr schnell transportieren kann. Und das ist auch der Grund, warum es so erfolgreich ist.
Ich finde das super interessant, weil ich hake hier rein. Es gibt ja diesen Unterschied zwischen TikTok und WeChat. Also so ein bisschen ableiten kann man sagen, TikTok muss man jetzt haben, das ist quasi die neue Art zu kommunizieren. Und ich möchte einfach in die Runde diesen einen Gedanken reinschmeißen. Heißt es gibt nicht die chinesische Technologiefirmen. Auch da gibt es durchaus untereinander sehr starke Wettbewerber. Und manche sind Wettbewerber unter Technologie der gleichen Generation. Manche sind Wettbewerber unter unterschiedliche Generationen. Wie vorhin wir auch kurz gesprochen haben, Alibaba und Temu. Vielleicht kommen sie ja auch aus unterschiedlichen Zeiten. Insofern ist es, glaube ich, etwas zu einfach, wenn man in Deutschland sitzt, Respekt oder Angst oder vielleicht sich beschwert über den Flut aus China, die Apps aus China, sondern nur zu sagen, die chinesische Apps. So die chinesische Apps als Gruppe gibt es insofern auch nicht. Aber ich muss sagen, ich lebe ja in Deutschland, ich merke durchaus, dass im Moment ist noch die Wahrnehmung, es gibt die chinesische Technologiekonzerne und man leitet auch eine durchaus Respekt daraus und kritische Bewertung daraus. Und deswegen auch noch mal zu Miao Miao, ihr seid ja eine Stadtvertretung. Und gerade so ein bisschen Stadtvertretung ist ja so auch politische Vertretung, auch Wirtschaftsvertretung. Gerade über Datenaustausch, persönliche Daten, wirtschaftliche Daten und so weiter. Datensicherheit ist immer ein gern diskutiertes Thema, wenn das über Technologie und über chinesische Technologiekonzerne gesprochen wird. Und gerade in der letzten Jahr ist auch die geopolitische Situation zwischen Deutschland und Europa und China auch etwas angespannt. Habt ihr jetzt, ihr nutzt ja WeChat, habt ihr intern quasi aus Deutschland bestimmte kritische Meinungen zu, dass ihr jetzt WeChat oder andere Weibo oder andere chinesische Kanäle nutzt?
Grundsätzlich nicht, weil wir glücklicherweise sehr lange und gute Beziehungen mit unseren Träger schon seit Jahren lang haben, pflegen. Deswegen, wir haben immer solche, ja, wir gucken natürlich auch Datenversicherung, das ist sehr wichtig. Wir haben auf unser jeden Artikel unsere Quelle gegeben, den Namen auf Deutsch und den Link und die Quelle, von welcher Institution und oder von welcher Webseite wir diese Artikel zum Beispiel manchmal übersetzt ins Chinesisch. Das ist wichtig. Und ein Problem hatten wir mal gehabt, das sind von den Fotos, weil von den Fotos das Copyright ist auch ein sehr großes Problem. Und wir hatten auch schlechte Erfahrungen, dass wenn wir nicht Copyright von den Fotos bekommen, dann wird es sehr problematisch. Es gibt eine chinesische Firma, heißt Shijue Zhongguo. Was ist denn der deutsche Name? Kenne ich jetzt zurzeit nicht. Wir haben so in den letzten Jahren solche Brief, solche von dieser Firma bekommen, das sagen, dass wir so Fotos ohne Copyrights von ihrer benutzt haben. Aber das ist ein Problem. Deswegen benutzen wir jetzt nur die Fotos von unseren Träger auf unserem Media Server Hamburg und nicht andere Fotos. Das muss man sehr vorsichtig sein.
Ja, dennoch aber, so gut, dass ihr eine offene Einstellung habt. Sorry, ich möchte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte nur ergänzen sagen, das ist schon mal ein guter Schritt, dass man nicht grundsätzlich sagen, nein, ich nutze das nicht, sondern eher offen ist. Ne?
Und auch lernt, ja.
Und auch lernt, ja. Lernt wäre das der nächste Schritt. Vielleicht liegt es auch daran, dass man offen ist, das ist die Stadt Hamburg, Tor zur Welt. Dass man grundsätzlich schon hanseatisch offen ist. Lukas, du hast auch schon in der Statement gesagt, Marketing, Investition. Wenn man jetzt lernen möchte, wie Peter vorhin kurz erwähnt hat, dann muss man ja auch das Geschäftsmodell besser verstehen. Ich sage mal, jetzt nutze ich das selber, denn chinesische Technologieunternehmen. Und ein Aspekt ist natürlich Markterschließung, Marketing. Und was hast du beobachtet? Was für Art von Marketinginvestitionen beobachtest du, die in Millionen, sogar zig Millionen Höhe gehen?
Ja, das geht wohl sogar teilweise in die Milliarden, die da investiert werden. Es gibt quasi Leute, die sagen, dass das Wachstum aktuell bei Meta, bei Facebook größtenteils quasi auf die Investitionen auch aus China zurückkommen, da es eben diese neuen Apps gibt, die mit wahnsinnig Marktdruck in diese neuen Märkte rein wollen. Und dass das Spannende, wieso diese Plattform so viel Geld in Marketing stecken können, ist eben, weil sie so unglaublich gut sind, die Nutzer zu binden. Wenn man vergleicht, wie oft diese Apps aufgemacht werden, sei es Temu, sei es TikTok, und wie oft diese dann von den Nutzern genutzt werden und diese hängen bleiben, ist das ein Vielfaches von anderen Apps, wie wir es aus dem Westen können. Und dementsprechend ist die Turn und die Leute, die dann wieder verloren werden, signifikant kleiner als bei anderen Apps. Und dementsprechend kann man bei den sogenannten Customer Acquisition Costs viel mehr pro User investieren, weil die User, die man dann einmal bekommt, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit kleben bleiben, sei es durch Gamification, sei es durch andere Features. Und dementsprechend sieht man, dass für diese Plattform vor allem auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube teilweise wahnsinnig viel Geld ausgegeben wird. Nur wenn man dann schaut auf die Finanzergebnisse dieser Unternehmen, sind diese trotzdem profitabel. Das heißt, es ist nicht nur so, es gibt Investoren, die schmeißen Geld rein und hoffen, dass es irgendwann funktioniert, sondern wir sehen, diese Firmen wachsen unglaublich schnell, teilweise um 100% pro Jahr und sind trotzdem schon profitabel. Das heißt, sie machen viel richtig und fangen gerade erst an, die Nutzer auch in westlichen Märkten zu monetarisieren.
Gerade bei Temu, da möchte ich schon noch ein bisschen reinhaken. Ist es profitabel als Gesamt-Pinduoduo-Konzern oder ist es in dem Markt, die Sie gerade erschließen, auch profitabel? Also so wie ich jetzt basiert auf manche kritische Reportage gehört, in Deutschland zum Beispiel oder in den USA kann nicht profitabel sein, aber insgesamt Pinduoduo ist profitabel. Quasi man verdient in China Geld, um das wiederum zu investieren in andere Märkte. Das heißt, man hat ja schon was geschafft, aber wenn man noch keine Pinduoduo im Hintergrund hat, wie kann man das dann wirklich auch profitabel machen?
Richtig, das ist vollkommen recht. Aktuell geht man davon aus, dass Temu an sich noch nicht profitabel ist, aber das aktuell getragen wird von dem China-Geschäft. Und du hattest vorhin schon gesagt, es gibt nicht die einen chinesischen Tech-Konzern und nicht die eine App. Und das ist vollkommen richtig. Das heißt, man hat auch in China, besonders im E-Commerce, einen gnadenlosen Wettbewerb. Es gibt Plattformen wie Alibaba oder auch JD.com, die für viele Jahre lang den E-Commerce dominiert haben. Aber dann hat es eben Pinduoduo geschafft, durch eine Fokussierung auf ein neues Marktsegment, aber auch durch sehr gute Execution als einziger Player signifikant die letzten Jahre zu wachsen. Das heißt, das ist ein Top-Team, was sich in einem hart umkämpften Markt durchsetzen könnte. Und jetzt quasi mit den ganzen Learnings aus mehreren Jahren kommen sie jetzt in den Westen. Und das ist, glaube ich, so, man kann diese schnell wachsenden Produkte so gut wie gar nicht profitabel bauen, weil es aktuell nur darum geht, möglichst viele Nutzer zu generieren. Nur wenn diese dann einmal auf dieser Plattform drauf sind und wie Studien zeigen, die Apps sehr sticky sind, dann bin ich fest überzeugt, dass man auf lange Sicht da die Nutzer vielleicht sogar besser monetarisieren kann als bei dem großen Wettbewerber von Amazon. Und dementsprechend bin ich optimistisch, dass die chinesische Firma dies auch gelingen wird, weil sie eben schon in China gezeigt haben, dass sie das Ganze können.
Das ist ja aber schon ein bisschen frustrierend für die deutsche Unternehmen, weil mit meinem Wort beschrieben, du hast ja vorhin bildlich gesagt, chinesischer Markt ist quasi wie ein Kolosseum. die ganzen Gladiator, die in der Inklusion ihren Kriege, ihre Kämpfe gewonnen haben, die sind ja sowieso die best of the best, die von der Regierung überall geschickte, die besten Kämpfer. Jetzt geht ein Kämpfer raus zu einer anderen Region und da ist er unschlagbar. Das ist natürlich für die deutsche Wettbewerber oder Firmen natürlich ganz frustriert. Oder siehst du anders, Chen Hao, weil Alibaba geht jetzt, das ist ein anderer Gladiator, ne? Der geht jetzt auf Europa, du begleitest ihn. Siehst du da wirklich diese Situation oder kann europäische Wettbewerber auch was davon lernen, erstens und dann zweitens auch gewinnen den Kampf?
Ja, dass wir alle was davon lernen können, das ist natürlich Tatsache. Und dass wir natürlich davon profitieren können, dass wir langfristig natürlich auch der Fall sein. Weil dieses Wissen, was jetzt über die Apps angesammelt werden, das ist ja nicht nur für ein Land zugänglich, das ist ja global zugänglich. Wir haben ja gesehen, also alle Nutzer, wenn man jetzt einsteigt in Temu oder einsteigt in TikTok, das ist alles offen. Die ganzen Marketingaktivitäten, die neu entwickelt wurden, die ganzen Engagement-Taktiken, das ist offen zugänglich für alle deutschen Unternehmen. Ja, man kann daraus natürlich rezipieren und akzeptieren, was man halt nutzen kann für eigene Kundschaften. Und das ist auch nicht so, dass man das alle im stillen, geheimen Kämmerlein das Ganze entwickelt, sondern es ist, ich würde sagen, es ist eine Technologie, die jetzt, wo alle mit daran beteiligt sind, das mitzuentwickeln, weil es wird auch ständig getestet, was gut ankommt, was nicht gut ankommt. Ne? Zum Beispiel, wenn ich Temu-App aufmache, dann habe ich gleich ein Glücksrad. Ja? Also ich hatte wirklich Glück, jetzt einmal meine persönliche Anekdote, das erste Mal, wo ich angeklickt habe, habe ich 250 Euro gewonnen. Und da habe ich gedacht, wow, das ist aber genial. Ich habe das nochmal getestet und den höchsten Wert gewonnen. Dann habe ich gesehen, okay, man muss, das ist ein Coupon aus verschiedenen Stufen. Man muss es eben über 10 verschiedene Käufe erst auflösen. Das sind dann aber natürlich die Kleingedruckten. Ja? Oder ich bekomme ständig Push-Nachrichten auf Temu. Und ich bekomme zum Beispiel Incentive, wenn ich weitere Freunde einlade, dann bekomme ich auch noch da 5 Euro, dort 10 Euro und so weiter. Das sind einfach so Experimentierphasen, würde ich sagen, diese Apps, die sie jetzt da durchgehen.
Ja, ich würde auch, ja, Entschuldigung, ja? Bitte, kannst du gerne weiterfahren. Ja, ich wollte nur einen Aspekt noch mit dazu ergänzen. Ich finde, wir sollen auch nicht zu sehr frustriert sein, weil aus meiner Erfahrung in Beratung mit meinen Kunden weiß ich, wenn die chinesischen Unternehmen ihren gewohnten Markt verlassen, auch wenn der Direktwettbewerber vielleicht nicht da sind und Wettbewerbssituation etwas entspannter ist als in Europa, aber der Markt ist total anders. Sie kennen sich nicht aus. Das heißt, sie müssen auch eine Lernkurve hinter sich lassen, bevor sie auch in der Markt in Europa erfolgreich werden. Insofern, da müssen wir gar nicht so sehr panisch sein und in eine grundlose Kritikwelle reingehe und sagen, die ganze Gamification ist unmoral. Das habe ich zum Teil in einer Reportage gelesen. Das finde ich ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, weil Gamification ist bei jedem Casino so. Und man kann ja auch nicht sagen, das Geschäftsmodell ist unmoral. Aber man soll durchaus seine Stärke kennen und dann sich positionieren und daraus was Schlaues ableiten. Und wir haben jetzt langsam zum Schluss quasi möchte ich noch eine Frage an Peter stellen. Peter, du bist jetzt verantwortlich, ich habe dich als Kritiker heute vorgestellt, aber du hast die Aufgabe heute zum Schluss, uns ein bisschen Mut zu machen, deine Geschichte uns zu erzählen, warum du sagst, Huawei verliert auch langsam Dynamik. Das ist natürlich eine Motivationspush für viele Kollegen hier und für viele Unternehmen hier jetzt in der Runde.
Gut, also das will ich gerne adressieren. Problematisch diesen Punkt und noch einen ganz kleinen einbringen zur Ermutigung.
Sehr gerne.
Diese Huawei-Geschichte ist ganz einfach. Der Konzern existiert schon so lange und ossifiziert. Das heißt, er versteinert sich. Er wird sehr bürokratisch. Natürlich auch mit seiner Nähe zum chinesischen Staat wird er sehr bürokratisch. Und ich beobachte, dass da ganz viele Dinge eintreten, die wir aus unseren Großunternehmen in Deutschland kennen. Also Entscheidungen gehen langsam, sie gehen über Committees, sie dauern Monate und so weiter. Alles das, was wir eigentlich gedacht hatten, der chinesische Schnelligkeit löst das ab. Ich will aber etwas sagen zum Ende dieser Geschichte. Es ist unsere aller Aufgabe, dass wir dafür sorgen, dass die Wirtschaftsbeziehungen nicht noch mehr zerfasern. Wir sehen alle, was das für schreckliche Folgen hat. Dein Miele-Beispiel ist interessant. Wir sehen überall, dass Arbeitsplätze abgebaut werden. Aber wir sehen auch, dass es Gebiete gibt, in denen wir ganz dringend und neu und energisch zusammenarbeiten sollten. Grüne Technologien, Energie, Medizin und so weiter. Ganze Reihe. Und natürlich das große Thema, das wir heute hatten, künstliche Intelligenz, generische künstliche Intelligenz, wo es viele Aufgaben gibt, die wir auch gemeinsam lösen wollen und wo wir uns austauschen wollen. Dazu hin Cybersecurity. Also es gibt eine ganze Reihe von Themen, die auch wieder zu einem Aufblühen dieser Industrielandschaft führen können. Und ich denke, diese Themen müssen angesprochen werden und deutsche Firmen können in diesem Markt China, da sind immer noch 1 Milliarde Leute, auch wenn viele Statistiken bezweifelt werden, in diesem Riesenmarkt China immer noch sehr viel gewinnen.
Ja, danke schön, Peter, für deine motivierenden Wörter. China wird deutsch, insofern können wir alle positiv nach vorne schauen. ich würde damit quasi Ihnen danken für die Zeit. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, am 14. März wieder. Und Themen und Experten können Sie uns folgen und wir werden in den Kanälen kommunizieren. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Danke, Shalom.
Danke.
Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss, auf Wiedersehen.
Und euch allen ein schönes und glückliches und erfolgreiches chinesisches Neujahr.
Dankeschön.
Danke.
Danke schön.
Danke auch.
Tschüss.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.